und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Eigentlich gibt es hier jeden Freitag Wissenswertes, Unterhaltsames und Neues aus der Welt des Schwimmens und des Schwimmtrainings. Doch dieses Mal habe ich zwei Gäste zu Besuch im virtuellen Swimcast-Poolhäuschen. Aus dem Homeoffice zugeschaltet sind mir die beiden Headcoaches der SG Frankfurt, nämlich Dirk Lange und Volker Kämmerer. Mit beiden rede ich über die SG Frankfurt, über die Entwicklung der SG Frankfurt, die Ziele mit den dortigen Trainingsgruppen, über die Trainingsmöglichkeiten allgemein, die Rollenverteilung zwischen beiden, wer ist wofür verantwortlich. Wir sprechen über ihre Trainingsphilosophie und unterhalten uns natürlich auch fachlich, inhaltlich über die großen Themen Sprinttraining, Belastungssteuerung und internationale Trainingsgruppen. Bevor es damit allerdings losgeht, eine Entschuldigung meinerseits, ich habe ein neues Interview-Setup, das beim nachfolgend geführten Interview mit Zoe Vogelmann, das findet ihr in der letzten Episode, dann inzwischen sehr, sehr gut funktioniert hat, hier aber noch mit der ein oder anderen Kinderkrankheit zu kämpfen hatte. Seht es mir nach, die ersten 12 Minuten hört ihr mich hier und da mal ein bisschen doppelt, aber das Ganze tut inhaltlich den Sätzen, die Volker und Dirk gesagt haben, und beide sind glasklar zu verstehen, einfach überhaupt gar keinen Abbruch, und das sind auch die beiden Protagonisten, um die es hier geht. Wenn ihr den Swimcast gerne weiter folgen möchtet, weil euch das interessiert, weil ihr mehr aus dem Schwimmsport wissen möchtet, dann folgt gerne den Instagram- oder Twitter-Kanälen, besucht die Homepage www.swimcast.de, dort ist das Interview auch in der Gästeliste nochmal hochgeladen, dort jederzeit zum Nachhören und Anhören zu finden. Genug der Vorrede meinerseits, ich wünsche euch viel Vergnügen mit Dirk und Volker und sage gute Unterhaltung in den nächsten 70 Minuten. Dann freue ich mich. Ich begrüße heute im Podcast mal wieder zwei Gäste, die den Weg in den Swimcast gefunden haben, und zwar seit August 2021 stehen sie, glaube ich, beide zusammen am Beckenrand der SG Frankfurt, trainieren dort die erste Mannschaft. Und ich sage herzlich willkommen an Dirk Lange und Volker Kämmerer.
Ja, ja, hallo.
Schön, dass wir die Zeit gefunden haben, jetzt hier so kurzfristig. Heute ist der 5. Dezember und nächste Woche startet die Kurzbahn-WM in Melbourne, dass ihr euch da nochmal Zeit genommen habt. Die Frankfurter sind ja auch mit dem ein oder anderen Aktiven dort vor Ort vertreten. Und ja, für dich, Dirk, ist das ja beileibe nicht die erste Weltmeisterschaft. Wenn man sich deine Vita anguckt, dann ist die doch sehr bunt geschmückt. Du warst selbst aktiver Schwimmer, Mitglied aller DSV-Teams im Nachwuchs- und Erwachsenenbereich, so kann man nachlesen. Hast dann am Stützpunkt in Hamburg deine Trainerkarriere begonnen und ziemlich lange bist du auch dort geblieben, bevor es dann nach Südafrika ging als National Performance Director, warst dann Bundestrainer am DSV, warst technischer Direktor des mexikanischen Schwimmverbandes und zuletzt in deiner letzten Station Cheftrainer des Landesverbandes Steiermark mit Sitz in Graz. Und wenn ich das so chronologisch richtig eingeordnet habe, ist dann dort in deiner Zeit in Graz hast du auch das lange Personal Coaching, das DLP Project gegründet, in dessen Zuge du unter anderem Nationalteams aus Kroatien und China beraten hast. Habe ich wichtige Stationen vergessen oder möchtest
du? Na, wir haben währenddessen natürlich auch noch mit Litauen sehr eng gearbeitet, auch während meiner Zeit in Graz, so dass ich dort auch eine Beratungsaufgabe in Litauen hatte. Deshalb kann man sagen, ich habe einen recht guten Überblick, was das Internet, den internationalen Schwimmsport betrifft. Ja, das DLP-Projekt in Österreich gibt es logischerweise erst, seitdem ich in Österreich bin, also seit 2012. Ich habe aber mit der gesamten Idee schon 2000 angefangen. Und zwar 2000, sogar kurz vor 2000, 99. Ich habe ja auch eine normale Ausbildung, ich bin also Diplomkaufmann. Habe dann aber doch gemerkt, dass der Leistungssport das ist, wo ich eigentlich hin möchte. War ich einer der Ersten, der diese professionellen Plattformen dort entwickelt hat. Damals noch mit Sandra Völker, Therese Alzheimer, Mark Foster. Eine sehr starke, vielleicht sogar zu dieser Zeit führende Gruppe gewesen, mit dem wir schon bei Weltmeisterschaften und Spielen aufgetreten sind, wo auch immer wieder internationale Leute dazugestoßen sind. Also diese Idee, den internationalen Sport nach vorn zu treiben, da gibt es von mir schon um die 25 Jahre. Von daher bin ich also sehr damit verwachsen und ich glaube auch, dass dort die Zukunft liegt.
Das fällt tatsächlich auf, wenn man sich deine Stationen und deine Vita anguckt, dass das von Anfang an sehr, sehr internationale Teams waren. Du hast das schon angesprochen, in Hamburg mit Sandra Völker gearbeitet, mit Mike Foster aus Großbritannien, mit Therese Alzheimer aus Schweden, dann in Südafrika
sowieso, was man, glaube ich, auch so ein bisschen als deine erfolgreichste Zeit mit bezeichnen würde, mit Cameron van der Burg, Chet Le Clos, Gerald Sandberg war dort noch mit dabei in deiner Trainingsgruppe. Und dann auch in Graz ging es weiter international. Caroline Pilac als Österreicherin, Liliana Szilagyi aus Ungarn, Osama Sanun ist, glaube ich, Ägypter. War das deine Intention, also damals auch mit der Gründung des DLP-Projects, solche internationalen Sportler zu bündeln, die alle irgendwie das gleiche Ziel haben oder den gleichen Fokus in ihrer sportlichen Ausbildung?
Ja und nein. Also erst muss man sehen, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme eigentlich vom Beginn meiner Trainertätigkeit war das eine 1:1-Betreuung mit der Sandra Völker. Also sie hat extrem erfolgreich begonnen. Wir haben extrem viele Medaillen gewonnen. Dann kam natürlich immer mehr Internationalität dazu. Dann wurde ich nachher auch der Bundesstützpunkttrainer am OSP in Hamburg. Aber diese Initialzündung kam immer aus dem internationalen Bereich heraus. Und das kommt aber auch daher, weil ich eben dran glaube, oder wirklich, wirklich felsenfest dran glaube, über die letzten 30 Jahre, warum sind die Amerikaner zum Beispiel so gut im Vergleich zu den Europäern? Weil die haben immer wieder diese internationalen Einflüsse. Und ich glaube schon, dass wenn man das weiter nach vorne schiebt, dann kriegt man auch den nationalen Part, die nationalen Sportler deutlich weiter, wenn wir sie mit internationalen Maßstäben messen und tatsächlich auch trainieren.
Wenn man da auf die amerikanischen Colleges guckt, dann ist es tatsächlich auffällig, dass dort wahnsinnig viele internationale Athleten dabei sind und auch in anderen Ländern oder Städten, so in Bath oder Loughborough, sind das wahnsinnig internationale Gruppen. Würdest du dich dort mit als Vorreiter bezeichnen?
Also sicherlich von der Grundidee, dadurch, dass ich alleine schon Ende der 90er mit angefangen habe, ja. Also wollen wir mal so sagen, am Ende des Tages geht es doch alle, wir suchen nach der Wahrheit, nach der richtigen Trainingslehre, dem richtigen Sportverständnis. Und am Ende des Tages geht es wirklich um diese Fokussierung auf relevant wichtige und harte Trainingseinheiten. Und es geht um die Liebe zum Sport, um das, was wir eigentlich auch machen. Und man merkt schon, dass immer wieder Ausweichen in der Belastung, häufig auch durch Trainer initiiert, die dann eben sagen, begründet mit, oh, wir haben gerade umfangreiche Ausdauertrainingsumfänge gemacht oder akademische oder gesundheitliche Belastungen, führt am Ende des Tages zur Verweichlichung der Athleten. Es ist schon signifikant erkennbar, und da wird mir sicherlich auch Volker zustimmen, der jetzt auch den einen oder anderen internationalen Sportler gesehen hat, die erfolgreichen internationale Athleten, auch die jetzt in Hamburg sind, in überwiegender Anzahl natürlich auch dann Leute sogar aus Übersee, sind in wichtigen Punkten deutlich härter im Training. Ja, das heißt, viele deutsche Sportler sind liebe und nette Athleten, so vielleicht im Vergleich bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber das, wo es am Ende darauf ankommen, dass da, das fehlt es manchmal, so dieser absolute Wille. Und ich denke mal, das habe ich relativ früh erkannt, dass das international eben anders ist. In Deutschland haben wir 7, 8, 9 Belastungszonen und alles wird genau eingeteilt. International gibt's einmal locker, einmal mittel, einmal schnell. Das hat sich dann. Aber dann schwimmen sie auch schnell. Dann wird aber auch hart trainiert. Dann dieser absolute Wille zum Erfolg, der ist dort eben stärker zu spüren. Und das ist mir schon vor 25 Jahren aufgefallen und fällt mir jetzt immer wieder auf, gerade wenn wir jetzt jemanden wie Chet Le Clos haben bei uns.
Wenn du, jetzt hast du schon angesprochen, dass es große Unterschiede gibt zwischen den deutschen Sportlern und den internationalen Sportlern. Würdest du auch sagen, jetzt ist ja deine Trainerkarriere schon sehr, sehr lang, inwiefern hat sich denn das Sprinttraining von heute, wie unterscheidet sich das Sprinttraining heute von dem, was in den 90er Jahren stattgefunden hat?
Ja klar, jede Zeit hat eine ihre eigene, jede Periode hat ihre eigenen trainingsmethodischen Ansätze, die wir haben. Was wir natürlich heute haben, ist natürlich eine deutlich höhere Anteil an Athletik, ein deutlich größerer Anteil an Technik, auch in Technik in der Geschwindigkeit im Vergleich zu den 90er Jahren, die wir dort haben. Aber die Härte des Trainings, die ich eben angesprochen habe, die hat sich tatsächlich gehalten. Und es ist wirklich interessant zu sehen, wenn wir jetzt den Chat sehen, wenn da irgendwelche 10 mal 100 Meter Schmetterling schwimmt, auch wenn er nicht mehr kann, dann drückt er wirklich zum Ende Zeiten raus. Wirklich, weil er selber zu mir sagt,
Stimme muss ich wieder fragen.
das Training ist härter, muss härter sein wie der Wettkampf. Und das hat sich tatsächlich nicht geändert. Die Inhalte und Instrumente haben sicherlich über die Jahre verändert. Wir haben viel mehr Videogeschichten dabei, die insbesondere der Volker bei uns ja auch macht. Das ist wirklich alles professioneller geworden. Aber darum, wo es eigentlich geht, um das Eigentliche, diesen eigentlichen Fokus, der ist über die Jahre gleich geblieben.
Jetzt hast du schon den Ball so ein bisschen zu Volker gespielt und nachdem wir so lange über dich geredet haben und deine Trainingsphilosophie, würde ich auch Volker gerne mit ins Boot holen, der seinen Weg relativ kurz gefunden hat. Ich glaube, du warst in Hofheim, war deine erste Trainerstation, da warst du ja auch Chefcoach gewesen von der ersten Mannschaft und hast dich dann auch im vergangenen Jahr Studium beendet, auf Lehramt beendet und hast dich dann auch dem Frankfurter Team mit angeschlossen. Was ist jetzt deine Rolle dort in Frankfurt bei der SG?
Ja, also ich war kurz ein Rückblick über 20 Jahre in Hofheim Trainer und habe mich dann tatsächlich entschieden, vor anderthalb Jahren den Wechsel nach Frankfurt zu gehen. War natürlich auch damit begründet, dass ich wusste, dass dann Dirk kommt. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch interessant, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich denke, wir haben uns sehr gut gefunden. Bin mit dem Lehramt fertig auch schon ein bisschen länger. Bin an der Karl-von-Weinberg-Schule, Elite-Schule des Sports, auch Lehrertrainer dann aktuell. Und kann das dadurch auch ganz gut verbinden. Ja, also meine Aufgabe bei der SG Frankfurt, kann man vielleicht dadurch sagen, wir arbeiten ja sehr eng zusammen, betreuen das Team zusammen und habe durch meine andere Tätigkeit natürlich nicht die Möglichkeit, jeden Tag am Beckenrand zu sein. Aber in den entscheidenden Einheiten sind wir auf jeden Fall zu zweit am Beckenrand und versuchen dann auch in dieser Zeit, die Sportler so optimal wie möglich zu betreuen. Ja, also verschiedene Trainingspläne über Sprinter, Supersprint, Mittelstrecke, Delfinschwimmer, dann teilweise war auch eine Langstrecke dabei, haben wir natürlich eine ganze Menge Programme. Und wollen dann auch die Sportler optimal dabei betreuen und dementsprechend sind wir da auch häufig zu zweit oder eigentlich fast immer zu zweit. Ja, also nicht nur um Zeiten stoppen willen, sondern auch um das Feedback zu geben den Sportlern gegenüber. Und da kannst du noch eine Kleinigkeit verändern, da kannst du noch eine Kleinigkeit verändern beim Übergang etc., was wir halt machen können. Ja, zusätzlich haben wir in der Regel 2 bis 3 Mal die Woche ein Video-Feedback-System im Wasser. Ja, aktuell nur eine Unterwasserkamera, weil wir gemerkt haben, dass die Überwasserkamera gar nicht so genutzt wird. Also ist eine Unterwasserkamera im Becken mit Videofeedback in der Regel eingestellt mit so einem Delay von 20 Sekunden. Das heißt, die Sportler können eigentlich in beinahe jeder schnellen Serie gucken, wie ist denn die Technik gerade gelaufen. Ja, wenn dann ein kurzes Feedback kommt, hier achte mal drauf, da bist du vielleicht im Übergang vom Rücken tauchen in die Rückengesamtlage. Da musst du mal schauen, dass du vielleicht den ersten Zug ein bisschen stärkeren Kraftimpuls setzt und dann die Rotation schnell einleitest, dann kann der Sportler sich das auch direkt angucken. Ja, okay. Das ist so das, was in der Regel passiert. Ja, dann nutzen wir das auch noch, um gezielt mal Start-Wenden-Training zu machen. Das heißt dann auch mit kurzer Aufnahme und ein paar Mal durchspulen, wo gibt es die Veränderungsmöglichkeiten, wo können wir ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen oder noch ein bisschen Geschwindigkeit halten, bevor es in die Wand geht. Also solche Dinge, um die Kleinigkeiten, die ja auch bei der Hochgeschwindigkeit, die wir ja dann auch im Wasser haben und die wir auch im Wettkampf haben wollen, dass wir die natürlich auch optimieren. Ja, also jede Kleinigkeit kann da ja den Sieg kosten. Ja, das ist so das, was ich größtenteils damit abdecke. Ja, und dann logischerweise die fast tägliche Zusammenarbeit mit den Sportlern, beziehungsweise dann auch die Rücksprachen, die wir mit Dirk eigentlich täglich führen. Ja, um zu gucken, was läuft nicht. Ich meine, ist ja doch ein sensibles Thema, ja, der Sport. Wo muss die Belastung genau gesetzt werden und so weiter. Ja.
Absolut.
Ja, kann ich einmal ergänzen, der Volk hat sich auch ein bisschen sehr vorsichtig ausgedrückt. Also er geht auch zu Wettkämpfen selbstständig, er war auch jetzt in Rotterdam, weil ich es wichtig finde, wir stehen natürlich als Einheit da und wir versuchen alles im Einzelnen nicht nur durchzusprechen, sondern auch für mich ist ein Trainingspapier ist eine Arbeitsplattform, auf der wir eigentlich sehr schnell Entscheidungen treffen müssen. Wir arbeiten also nicht die Trainingspläne nur ab, sondern versuchen sofort darauf zu reagieren oder sehen natürlich 4 Augen viel mehr wie 2 Augen. Natürlich hat der eine Sportler mehr Affinität zum einen Trainer oder zum anderen Trainer, als natürlich, wenn man es alleine machen würde. Also wir versuchen sofort diese kurze Rückmeldung, wie wir es auch durch dieses Videosystem haben, dem Sportler mitzugeben. Das heißt, wenn wir also merken, er kommt nicht dahin, wo wir ihn eigentlich sehen wollen, wird sofort das Training verändert. Wenn wir sagen, achte auf deine Technik, brauchen wir nur sagen, guck dir bitte den Video-Delay an, deine Delfin Beine kommen zu spät oder irgendwas in der Art. Also das ist schon ein Geben und Nehmen, absolutes gleichwertiges Arbeiten, und sonst geht das auch nicht. Und deshalb führt der Volker auch zu Wettkämpfen und Trainingslager mit, genau wie ich auch. Wir versuchen es schon aufzuteilen, weil wir arbeiten zum Teil mit bis zu 6 verschiedenen Programmen in einer Trainingseinheit. Das ist tatsächlich ja nicht so, dass wir ein Programm laufen haben und dann geht das mal durch, sondern das wird auch nochmal differenziert, ob die vom Wettkampf kommen oder zum nächsten Wettkampf gehen. Also das wird manchmal recht kompliziert schon, und trotz alledem versuchen wir jede Zeit mitzustoppen. Das ist auch wichtig für die Sportler, damit die Sportler verstehen, wir sind eigentlich der letzte Maßstab für sie. Wir sagen denen nicht verkehrte Zeiten. Die wissen genau, wenn wir Dinge denen mitteilen, ist das, wo wir gerade stehen. Halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Und gerade wenn wir die gleiche Einschätzung haben, dann ist es umso einfacher für den Sportler, dort den größten Nutzen rauszuziehen.
Es ist sicherlich nicht allen so ganz klar, was die Aufgabe eines Lehrertrainers ist. Kannst du das nochmal definieren?
Ja, das kann ich zumindest versuchen zu definieren. Also im Endeffekt gibt es das Lehrertrainerprogramm in Hessen. Und wir haben bei uns an der Karl-von-Weinberg-Schule, Elite-Schule des Sports, ich meine, es sind jetzt 14 oder 15 Lehrertrainer in den verschiedenen Sportarten. Und die versuchen über das Landesprogramm auch zu unterstützen, zusätzliche Trainingseinheiten am Morgen während der Schulzeit zu ermöglichen. Ja, das heißt bei uns, einfach nur als Beispiel, die Klasse 9 und älter, die haben dreimal die Woche die Möglichkeit, bei uns zu trainieren. Von etwa 6.45 Uhr Warm-up beginnen und dann, dass die kurz vor 9 aus dem Wasser gehen, wenn wir mal volle 2 Stunden trainieren müssen, je nach Trainingsperiode. Und dieses Training wird dann betreut beziehungsweise auch gemacht von mir, ja, auch in Zusammenarbeit mit Dirk, weil er ist ja dann der andere Part, der auch noch für den Stützpunkt verantwortlich ist. Das heißt, das läuft ja schon ein bisschen zusammen. Und wo wir eine in der Karl-von-Weinberg-Schule die Möglichkeit haben, vereinsübergreifend da zu trainieren. Das heißt, sämtliche Leute, die aus der Umgebung sich wünschen, an eine Sportschule zu gehen und auch die Qualifikation oder beziehungsweise die Leistung mitbringen können, können sich bei mir dann melden und bewerben. Und dann kann man darüber sprechen, ob das ein sinnvoller Schritt ist, an die Schule zu gehen, um dann zusätzliches Training in den Vormittag zu integrieren. Ja, das ist bei uns im Stundenplan integriert. Das ist natürlich ein bisschen vorne dran. Ja, sonst kommen wir beim Schwimmen ja nicht ganz auf unsere Basis. Aber ansonsten ist das in den Stundenplan integriert. Das heißt, das ist kein großer Mehraufwand. Wir können um 9 Uhr aufhören, weil der nächste Unterricht erst um 9.45 Uhr beginnt. Ja, wir haben das Schwimmbad auch nur mit 10 Minuten Pendelfahrt entfernt von der Schule. Das heißt, da gibt es Pendelbusse bzw. Shuttlebusse, die das auch übernehmen. Und das Ganze läuft, weil ich es gerade beispielhaft ab der 9. Klasse erzählt habe, läuft ab der 5. Klasse. Ja, es gibt eine Trainingsgruppe, das ist die 5. und 6. Klasse. Das sind sozusagen die Einsteiger, die werden am Anfang gesichtet, auch über ein Sichtungsverfahren. Und dann gibt es die nächste Gruppe, das ist dann die Trainingsgruppe der Klassen 7 und 8. Und dann gibt es eigentlich 9 und 10 und Oberstufe getrennt, wobei wir aber da gleichzeitig stattfinden, weil das geben natürlich räumliche Kapazitäten nicht ganz her. Also die trainieren dann gemeinsam, aber auch noch mit Abstufung. Ja, und dementsprechend ist das dann gewährleistet, dass wir in der Kooperation mit dem Hessischen Schwimmverband dann diese Trainingseinheiten auch für die, also ist da zumindest dafür gedacht, dass es für die besten Sportler, Nachwuchssportler in Hessen diese Möglichkeit gibt. Und sie wird auch ganz ordentlich genutzt, muss man sagen. Ja, wir sind jetzt gerade dabei, dass auch von der SG Frankfurt als Stützpunkt führender Verein ein paar mehr Sportler reinkommen in den jüngeren Jahren. Also die Gruppe ist jetzt, würde ich schon sagen, sehr stark besetzt. Und das wird jetzt immer weitergeführt. Und dadurch gibt es natürlich auch die Verknüpfungspunkte mit der Gruppe der SG Frankfurt, weil da ja auch morgens trainiert wird. Ja, morgens dann in der schulischen Zeit oder für diejenigen, die aus der Schule rausgewachsen sind, dann auch noch andere Trainingsmöglichkeiten.
Wie groß ist diese Schwimmerklasse? Oder wie viel
Schwimmer? Es ist keine echte Klasse. Wir laufen komplett zweizügig ab der 5. Klasse. Das heißt, es gibt 2 Sportlerklassen, die bis zu 25 Schüler haben. Ja, das heißt, wir haben pro Jahrgang 50 Leistungssportler an der Schule. Und davon habe ich in Summe aktuell im Schwimmprojekt, glaube ich, 43 oder 42, weiß jetzt nicht ganz genau, die über die verschiedenen Altersstufen natürlich aufgeteilt sind. Ja, das heißt, die eine Trainingsgruppe besteht aus 10, 12, die andere aus, also sind jetzt so Schnittzahlen. Die andere dann auch so 10, 12, 13, weil langsam kommen auch noch ein paar Quereinsteiger dazu, die dann merken, das wäre eine gute Alternative, so ab der 7., 8., 9. Klasse dann doch morgens zu trainieren. Und das geht dann auch in die 9. Klasse und oben drüber, das sind so zwischen zwischen 18 und 22 Leute in der Regel aktuell, dass ich so auf die grobe Zahl von 40, 42 komme.
Habe ich verstanden. Nochmal zurückzukommen. Ihr habt ja beide zeitgleich im Sommer 2021 in Frankfurt angefangen. Und ich glaube, gerade für dich, Dirk, ist der Frage-Hintergrund ein bisschen interessanter als für dich, Volker. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, nach Frankfurt zu gehen und nicht einen anderen Posten anzunehmen oder eine andere Stelle anzunehmen? Ich denke da zum Beispiel an Hamburg. Dort war ja der Posten des Bundesstützpunkttrainers auch durchaus schon vakant oder absehbar, dass der demnächst frei wird. So, warum hast du dich letztendlich denn für Frankfurt entschieden? Und die gleiche Frage geht natürlich auch an Volker dann.
Okay, die Frage ist für mich relativ einfach zu beantworten. Ich habe mir schon angeguckt, welche Optionen es momentan gibt. Das ist natürlich logisch. Natürlich war ich jetzt in Österreich, in Graz, jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich die Caroline Pilatsch, war sicherlich die letzte verbleibende Sportlerin dort. Sie wird sehen, dass ein oder andere Wettkämpfe machen, das ist auch klar, aber es ist nicht die Masse an Sportlern mehr da. Dort hat man sich auch anders entschieden, so dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall wieder nach Deutschland und ins europäische Ausland zurückgehen. Deutschland war nicht mal so die Hauptkernfrage. Dann kannte ich aber den Michael Ulmer, den Präsidenten der SG Frankfurt, schon seit, ich schätze mal, gefühlten 30, 40 Jahren. Bestimmt seit 40 Jahren kennen wir uns. Wir waren immer mal wieder im losen Kontakt. Und über die Gespräche hat sich doch sehr schnell herauskristallisiert, was natürlich für Optionen in Frankfurt sind. Dass man nicht nur dort die Trainingsoption hat, man hat auch hier am LSB in Hessen, hier in Frankfurt direkt die Möglichkeit, hier zu wohnen. Immer das, was mir vorgeschickt hat, wenn Leute kommen, dass sie gleich quasi neben dem Stützpunkt, neben dem Becken auch gleich ihren Lebensmittelpunkt haben. Alles das steht für Frankfurt. Man ist darüber hinaus unabhängig, auch unabhängig im Rahmen dessen, wie man unabhängig am Verein sein kann, auch von den DSV-Richtlinien. Man kann also seine eigenen Dinge dort umsetzen. War für mich auch sehr wichtig, so dass ich die Kreativität, die ich hoffentlich in die Trainingsprogramme reinbringe, auch klar hier gezielt einsetzen kann. Es war mir natürlich klar, dass am Anfang, gerade als wir kamen, das war ja im Prinzip auch nach der Corona-Zeit, die Leistungen der einzelnen Sportler oder der Masse, dass man noch nicht top war, weil eben auch viele durch die Corona-Phase erstmal durchkommen mussten. Aber man kann das ja schon daran erkennen, als wir die ersten deutschen Kurzbahnmeisterschaften vor einem Jahr, dann logischerweise für mich, da haben wir eine Medaille geholt. Ich glaube, das war der Lukas Mazerat, der natürlich nicht in Frankfurt, aber noch für Frankfurt schwimmt, aber nicht in Frankfurt jetzt permanent ansässig ist. In diesem Jahr haben wir, wie er bekannt ist, fast alle Staffeln gewinnen können, fast alle Staffeln mit Rekorden gewinnen können. Wir waren viel besser und breiter aufgestellt, als das System beginnt zu laufen. Und es beginnt tatsächlich dann zu laufen an der Richtung, in die Volker und ich wir uns auch wiederfinden können. Viel Technik, viel Schnelligkeit, viel Kraft und aber natürlich auch immer klar im, was ich schon gesagt habe, in diesem relevanten Bereich, wo wir die Leute auch in Bereiche im Training reinziehen, um sie zu schützen, genau genommen, in Bereiche, die also sehr wettkampfnah sind. Und das sind auch Philosophien, die vielleicht in anderen Bereichen nicht so der Fall sind. Und daher war mein Entscheid, nach Frankfurt zu kommen, relativ einfach.
Ja, Volker?
Ja, also bei mir war es ein bisschen anders, muss man natürlich sagen. Ja, ich war, ich glaube, 21 Jahre lang Trainer in Hofheim. Ja, von ganz unten, von den ganz Kleinen angefangen, bis hin 2011 die Übernahme des Cheftrainers. Und dann hatte ich tatsächlich das Angebot mal von Michael bekommen, Michael Ulmer, der Sportdirektor oder Präsident der SG Frankfurt, vor ein paar Jahren schon was zu machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und dann kam dann auch nochmal ein Anruf hier: Wie sieht's aus? Möchtest du jemanden unterstützen, ja, der internationales Renommee hat, der kommen wird? Und dann habe ich mich über mehrere Gespräche auch dazu durchgerungen zu sagen, ja, ich gehe mal eine Veränderung. Ich verlasse mal 21 Jahre lang den Hofheimer SC oder nach 21 Jahren. Und als dann auch klar wurde, dass die Verhandlungen darauf hinauslaufen werden, dass Dirk kommen wird, weil ich ja auch schon natürlich ein bisschen wusste, wie seine Philosophie ist, und meine Philosophie ziemlich ähnlich ist, muss ich sagen. Also ich hatte auch in Hofheim ähnliche Trainingsansätze und ähnliche Inhalte gesetzt, habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt die Möglichkeit, noch mal ein bisschen weiterzugehen. Ja, weil neben der Schule irgendwann mal ein Cheftrainer zu sein, das ist kaum machbar. Ja, aber neben dem schulischen Beruf als Lehrer oder als auch Lehrertrainer parallel mit jemandem zusammenarbeiten, wo man nicht permanent da ist, ja, sondern wo man an den wichtigsten Momenten da ist. Und natürlich ergänzen wir uns dann auch, wenn Dirk mal nicht da ist, bin ich da. Logischerweise kann ja nicht sein, dass die dann führungslos irgendwie sind, ja. Aber gerade in diesen Momenten, oder beziehungsweise diesen Moment habe ich dann gesagt, okay, den gehe ich ein, den nutze ich, um auch nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen als Trainer. Ja, also gerade im internationalen Bereich nach vorne zu stoßen, auch mit den Sportlern, die mir dann mehr oder weniger gesagt wurden, es werden wahrscheinlich 2, 3 kommen, habe ich gesagt, okay, das mache ich dann. Ja, das lockt, also das ist dann wirklich ein Angebot, wo ich sage, das lockt. Ja, da habe ich Interesse dran und da kann ich mich als Trainer auch nochmal weiterentwickeln, kann mit Sportlern arbeiten, die ich weiterentwickeln möchte. Ja, und dementsprechend habe ich das dann, sagen wir mal, ein bisschen innerlich gekämpft, aber dann doch relativ schnell entschieden, dass ich sage, ich mache das. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen.
Verständlich, verständlich. Ich glaube auch, du hast die Doppelbelastung gerade angesprochen zwischen Lehrer und Cheftrainer. Man kann beides machen, aber man muss sich dann entscheiden, auf welchem Niveau man das betreibt. Und ich glaube, gerade auf dem, was ihr in Frankfurt da jetzt betreibt, ist es einfach, also du musst dich konzentrieren. Ja, so wie die Sportler das machen, musst du dich auch als Trainer da konzentrieren und all in gehen und voll dabei sein. Ist ja dann auch der Posten, den Dirk dort übernimmt und du bist ein sehr, 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 sehr hilfreicher Co-Trainer am Beckenrand. Du hast die Philosophie schon gerade angesprochen, die bei euch beiden viele Schnittpunkte hat. Kannst du das nochmal spezifizieren, auch in Sachen, Dirk hat auch gerade seine Kreativität angesprochen, will eigene Dinge machen. Könnt ihr da nochmal Beispiele geben, das in Worte fassen? Was ist eure Philosophie? Wie begreift ihr Schwimmen? Wie wollt ihr das vermitteln? Wie wollt ihr, dass die Sportler das begreifen, lernen und umsetzen?
Okay, vielleicht kann ich sogar anfangen. Man kann das natürlich runterbrechen. Meine Philosophie, dass man sagt, so viel Schnelligkeit wie möglich, so viel Ausdauer wie nötig. Das heißt natürlich nicht, dass jeder so ein 50-Meter-Sprinter soll, aber das heißt, dass jeder eine gewisse Geschwindigkeitsflexibilität mitbringen soll. Und dazu braucht man natürlich eine hervorragende physische Fitness und eine gute Technik. Und wenn man diese Faktoren zusammenbekommt und dann noch Sportler auf der anderen Seite hat, die willig sind und die diese Liebe zum Sport eben mitbringen, das heißt, dass sie auch belastungsresistent sind, dass sie wirklich auch in den Tagen, wo hart gearbeitet wird, nicht ausweichen, dass sie versuchen, genau das darzulegen oder das so zu machen, wie ich es vorher dargelegt habe, was die internationalen Leute so auszeichnet. Dann kommen wir eigentlich relativ weit, zumal wir natürlich immer versuchen, den Wettkampf als Mittelpunkt zu sehen unseres Sportes. Also wir trainieren für den Wettkampf, wir trainieren nicht für das Training. Das Training ist eine zuführende Leistung, aber das Wichtigste ist der Wettkampf. Und das ist ja genau der Knackpunkt. Wenn ich als Außenstehender auf deutsche Sportler seinerzeit geguckt habe, die letzten 10, 15 Jahre, da war ja sehr stark es geprägt von Einzelathleten wie ein Marco Koch und so weiter. Aber in der Mehrzahl waren diese Sportler nicht sehr belastungsverträglich, waren gleich am Anfang eines Rennens hinterher, das Tauchen hat nicht richtig funktioniert und alles Dinge, die international großen Wert und großen Wert darauf gelegt wird, war in Deutschland eben nicht gemacht, obwohl die Sportler sehr gut trainiert waren, muss man auch mal so sagen. Aber an verschiedenen Punkten hat schon gehapert immer. Und das merkt man jetzt insbesondere, wenn wir Leute haben wie den Chat hier oder sowas, da merkt man schon, da ist ein ganz anderer Drive drin, wenn der also abzieht. Vor allen Dingen, dass er auch immer in der Lage ist, selbst den 3., 4., 6. Hunderter, auch die 50er dann zu tauchen, immer auf 15 Meter. Da ist ein ganz anderes Selbstverständnis dabei. Und das ist das, was hoffe ich und wir beide eben den Sportlern, den deutschen Sportlern mitgeben können. Schwimmen ist eben nicht nur die Summe der Trainingseinheiten. Das Schwimmen, erfolgreiches Training, clever trainieren, smart trainieren, ist eben tatsächlich das gesamte Puzzle zusammenzusetzen, um beim Top-Ereignis das eben abzuliefern. Und das ist nicht nur, ich werde mal deutscher Meister in der Staffel oder so und da bin ich gleich gut, dann guckt man gleich, wie international die Latte hängt, dann merkt man, da ist die Latte noch ein wenig höher gesetzt. Also wenn wir das den Leuten vermitteln können, und deshalb sagte ich seinerzeit, dass wir versuchen, ein internationales Zentrum zu bringen, was kurze Mittelstrecke betrifft, damit genau diese Dinge im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.
Wenn ich kurz einhaken darf, du hast gerade das Beispiel Chat gebracht und seinen Tauchphasen und sein Tempo, das fand ich auch bei den Kurzbahnmeisterschaften jetzt in Wuppertal, die gerade vorbei sind, extrem beeindruckend, wie er förmlich ja schon fast spielt mit der deutschen Konkurrenz, über 50, 75 Meter, drei Viertel des Rennens mitgeht und dann ein, zwei Wenden nutzt, dort einmal Vollgas gibt und dann die Körperlänge weg ist. Wie übst du diese Tauchphasen? Ist es viel Veranlagung? Wie viel Training steckt da drin? Über welche Hebel gehst du da ran? Ist das stumpf üben, üben, üben? Oder welche Grundlagen versuchst du da zu legen?
Na, es ist ja wie im Fußball, ja. Ich meine, wenn ich Nationalmannschaft bin, dann muss ich unterstellen, dass die Leute auch mal einen 30, 40 Meter Pass spielen können. Das können sie natürlich alle. Und auch wenn ich einen normalen, in Anführungsstrichen, keinen normalen Sportler sage, er möge bitte mal tauchen, dann können sie es in der Regel auch. Aber die Idee ist natürlich, dieses Tauchen auch unter Belastung zu machen, unter Belastung des Trainings und zwar immer wieder. Und dann auch mal über Distanzen tauchen. Aber vielleicht kann auch Volker was nochmal zu sagen, wie sein Eindruck ist. Aber selbst für mich, der ich auch den Chat lange schon kenne, aber trotz alledem, wie er sich zwingt, in diese Tauchphase hineinzugehen, obwohl er klinisch quasi im Training schon tot ist, ist schon beachtlich. Und ich glaube, das ist das, was ihn auszeichnet. Also er hat zwar Talent, sicherlich wird Talent, aber alle haben Talent auf dem Niveau. Ja, da kann man nicht sagen, wer Olympiafinale ist ja kein Talent oder sowas. Sondern die haben alle ein Talent, aber du musst schon nachher arbeiten. Du musst schon da reingehen, wo es weh tut. Und das macht er offensichtlich besser wie andere jetzt, weil auch er ein, zwei Jahre jetzt hatte, wo er ein bisschen hinterherhängen kann. Volker, wie ist dein Eindruck von Tauchen?
Kann ich auf jeden Fall dazu ergänzen, ja. Also wir haben auch im Training oft genug ja den Ansatz, in der Serie einfach mal zu tauchen, entweder nur auf Distanz, 45 Meter oder sowas, oder dann tatsächlich auch mal in der belastenden Serie nach 50 Meter dann mal 25 tauchen und dann nochmal 25 zu Ende schwimmen, ja, solche Dinge. Und durch Tauchen können relativ viele, ja, aber dann auf dem wirklichen Niveau sich dann da durchzudrücken und zu sagen, da ist jetzt der wichtigste Schritt von dieser Serie und da muss ich nochmal richtig reingehen, das kann er natürlich schon beeindruckend, ja, also das auch spielend sieht es ein bisschen aus bei ihm, wenn er taucht, ja, aber es ist schon harte Arbeit dann tatsächlich im Training. Also ich hatte das einen Samstag bei ihm in der Einheit und da hat er das mit Bravour geleistet und er hat hervorragende Zeiten ins Becken gebracht, wo ich sage, dass nach so fertig wie der war und wie er sich das gegeben hat, muss er eigentlich jetzt den nächsten richtigen Schritt gegangen sein. Ja, also er ist schon einer, der das macht und der dann wirklich in die Härte geht, der auch sagt, ich habe keine Luft, ich ziehe es trotzdem durch. Ja, da bleibt er auch länger unter Wasser als die anderen in der Belastung. Das ist dann schon sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, er zieht die anderen hervorragend mit aktuell. Ja, also er packt die Leute an. Ne? Da ist es nicht derjenige, der da gekommen ist und ist der Superstar, der unantastbar ist, sondern er fängt sofort an, die Leute mit einzubinden und sofort ins Training mitzunehmen und ihnen auch zu erklären, was man anders machen kann, vielleicht, was man auch besser machen kann. Das heißt, wir profitieren jetzt nicht davon, dass wir einen Sportler haben, der jetzt sehr, 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 sehr gut ist, sondern die ganze Gruppe profitiert davon, dass sie ständig unter die Arme gegriffen bekommt und sieht, was man machen kann. Ja, und tatsächlich auch von ihm regelmäßig mit eingebunden wird. Komm, ich zeig dir das, wir machen die Serie zusammen und so weiter. Das ist schon, was auch die ganze Gruppe voranbringt.
Jetzt ist die Trainingsgruppe SG Frankfurt, weil wir gerade schon so ein bisschen den Bogen dahin geschlagen haben, ist ja eine extrem diverse Trainingsgruppe, nicht nur von den Nationalitäten, also oder vorrangig eigentlich von den Nationalitäten und den Betreuungen auf die Trainingsinhalte mit den Zielen, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Also ist jetzt zu vernehmen, dass Chet Leclos ist, glaube ich, aktuell schon in Australien unterwegs in der Vorbereitung auf die WM, was zumindest auf seinen Instagram-Kanälen zu vernehmen. Ich gehe davon aus, Marco Koch, der demnächst auch nach Australien fliegt, wird mit dem DSV in die Vorbereitung gehen. Caroline Pilatsch ist, glaube ich, dann mit dem österreichischen Team unterwegs und zum Beispiel ein Sebastian Pierre-Louis, der ist aktuell in Deutschland, weil er nicht für die WM nominiert ist und hat den Fokus vermutlich auf den nächsten Sommer, auf die kommende WM in Fukuoka gerichtet. Das ist ja extrem anspruchsvoll, so stelle ich mir das zumindest vor, das alles zu koordinieren, im Blick zu behalten, zu betreuen. Wie handelst du das, Dirk? Also hast du dort klare Strukturen? Bist du mit jedem Einzelnen in Kontakt? Weil es sind ja noch viel, viel mehr Sportler.
Ja, zum einen haben wir natürlich am Anfang der Saison mit Volker gemeinsam Trainingsgespräche geführt. Das ist tatsächlich was ich auch vom DSV übernommen habe, von meiner Zeit dort, dass wir mit jedem einzelnen Sportler die Ziele einmal angesprochen haben. Wo wollen wir hin? Was glaubst du, was brauchst du, um das zu erreichen? Wo können wir helfen und so weiter? Also jeder weiß genau, wo wir eigentlich sind und wo wir hin wollen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ein sehr starkes Argument, weil ich kenne viele Sportler, die nicht einmal ihre eigenen Ziele definieren möchten als Zeiten, weil das für sie ein zu großer Druck wäre. Der hätte zum Beispiel einen Marco Koch oder einen Shetley Klo oder einen Cameron Vanderburg oder wem auch immer nehmen mag. Die haben keine Probleme damit, weil das gehört dazu, wie auch in der Schule oder in der Uni, dass man natürlich sagt, ich möchte bestimmte Schritte erreichen oder bestimmte Ziele erreichen, da brauche ich die und die Schritte dafür. Ja, ansonsten ist es tatsächlich so, wie wir gesagt haben, wir versuchen die Programme zu individualisieren. Wir werden da natürlich in der Regel immer die besseren Sportler, da hängt man sich eher dran auf und die anderen versucht man dann so dazu zu schieben. Und dann wird natürlich das Coaching kommt dann, was Volk hervorragend beherrscht, gerade mit den jüngeren Sportlern, dass man eben sagt, pass mal auf, du schaffst nicht jeden Mitschub, du machst nur jeden zweiten, du machst nur jeden dritten, du machst dies. Also es ist ein permanenter Austausch zwischen uns als Trainer und zwischen Athleten. Und wenn wir schon mit 6 verschiedenen Programmen arbeiten, ist tatsächlich manchmal schwierig und dann nochmal 4, 5 Variationen und Spezifikationen der Programme zu haben, dass man auch genau den Überblick behält, was macht da nochmal kurz, aber es geht eben nur um eine klare Organisation im Training. Auch das mussten wir eigentlich erst in Frankfurt so reinbringen, weil diese Vielfältigkeit bedarf auch von den Sportlern eine große, wie soll ich sagen, sie müssen eine große Professionalität. Jeder muss Dinge teilweise auch selbst absolvieren. Jedes Sportler muss mir oder muss uns am Ende sagen können, wie er eigentlich das geschwommen ist, wenn wir es hier gerade sehen. Also wir versuchen schon alles mitzustoppen, aber die Planung im Training und die Organisation im Training ist elementar wichtig. Und zumal jeder, der den LSP in Frankfurt kennt, wir haben nicht 8 Bahnen oder 10 Bahnen, wir haben tatsächlich 4 Bahnen. Wenn wir unter 50 Meter waren, schwimmen, so dass man da schon klar differenzieren muss, um das Beste rauszuholen.
Wie sieht das Umfeld in Frankfurt aus von den Umgebungsbedingungen? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, ja, das Wohnunterkünfte sind nah an der Trainingsanlage, so ihr beide seid als Trainer am Beckenrand da. Was gibt es noch? Habt ihr Optionen wie Ernährungsberatung, eigene Kantine, Physiotherapie, angeschlossene Sportmedizin, Dinge, die mir jetzt gerade nicht einfallen, Athletiktrainer, Krafttrainer. Wie ist da das Umfeld aufgestellt?
Ja, da kann ich vielleicht gerade was zu sagen. Wir haben prinzipiell die Möglichkeit, ja, über den Landessportbund relativ und über den USP relativ viel zu machen. Ja, wir hätten die Möglichkeit und wird auch genutzt, die Physios einzubinden, ja, beziehungsweise sie zu nutzen. Die Sportmedizin ist direkt um die Ecke. Ja, das heißt, da haben wir auch 2 Minuten Laufweg. Das heißt, wenn da was ist, auch diejenigen, die von der Schule im Internat untergebracht sind, ist das natürlich die erste Anlaufstelle, wenn sie irgendwas haben, auch dahin zu gehen. Wir haben, nennen wir mal, relativ guten Kraftraum von der Ausstattung, den wir nutzen können. Ja, der ist auch relativ groß, sodass wir damit mit 10, 12 Leuten sehr gut trainieren können. Wenn es ein bisschen mehr wird, muss man sich halt gut organisieren vor Ort. Ja, aber es gibt ausreichend Langhantelstangen, dass man das ganz gut ordentlich absolvieren kann. Wir haben die Möglichkeit, weil da liegt ja auch ein großer Fokus noch neben dem Krafttraining, auch das Core-Training. Also die Core-Athletik, dass wir versuchen, den ganzen Rumpf so stark wie möglich zu machen, damit wirklich sämtliche kräftigen Systeme beziehungsweise jede Krafteinflüsse im Wasser auch gut abgefangen werden können von der Rumpfkraft. Das können wir umsetzen in so einer Sprintdiagnostik, nennt sich das. Das ist so eine kleine Laufbahnhalle, wo wir das machen können. Und da können wir das Training absolvieren. Dann haben wir gesagt, das Video-Feedback-System, was wir nutzen. Es gibt in der Schwimmhalle auch noch ein Power Rack, was oft genug zum Einsatz kommt, gerade für die Sprinter, neben den ganzen Aqua Gyms, den Stretch Courts und solche Dinge. Und ansonsten von den Möglichkeiten, auch Ernährungsberatung, könnten wir anfragen, haben wir noch nicht gemacht. Ja, zumindest in der aktuellen Situation, aber könnte man auch anfragen, weil die auch im Haus sitzen. Wir könnten auch auf die Athletiktrainer zugehen und das machen, aber noch ist es aus der aktuellen Sicht nicht geplant gewesen, auch noch nicht nötig gewesen, weil wir auch beide da sind. Ja, aber diese Möglichkeiten liegen eigentlich alle da.
Habt ihr Lieblingstrainingsgeräte, die ihr im Wasser oder an Land benutzt?
Ich finde zum Beispiel Medizin mal nicht schlecht. Ist auch eine witzige Geschichte im Übrigen, als der Chat hierher kam und er die ersten Bauchrücken-Einheiten mit uns gemacht hat, hat er sie gar nicht geschafft. Ja, also man sieht, auch er hat noch Perspektiven. Jetzt könnte man sagen, dann sind die offensichtlich ja nicht so sinnvoll, wenn der Junge schon so schnell schwimmt. Aber ich glaube, wenn er eben noch stabiler wäre, dann würde es ihm noch mehr helfen. Also ich finde Medizin mal nicht schlecht, weil wir da viel abdecken können. Ja, das ist für das Landtraining und natürlich die Langhandelstangen. Das sind so meine Lieblingsgeschichten.
Wasser, weil Volker gerade so Power Rack ansprach, Aqua Gym, Stretch Courts. Schnorchel, Paddles.
Ja, klar. Das ist natürlich, das sind so Standardsachen, die natürlich immer anfallen. Man muss natürlich wissen, dass wir das auch das Sprinttraining nicht immer nur sagen, jetzt wird, ich sag was, 10 mal 25 Meter schnell geschwommen, das ist das Sprinttraining, sondern versuchen eben Dinge zu kombinieren. Wir in der Regel fangen wir Anfang der Saison mit viel Hilfsmittel an, mit großen Flossen, großen Paddles machen, werden in Stretchcoat reingezogen, raussprinten, Stretchcoat reingezogen, raustauchen oder solche Geschichten, mit Parachute arbeiten, also mit so einem Fallschirm arbeiten, mit Widerständen arbeiten, um tatsächlich auch einmal Widerstand, einmal Hilfe mit Flossen, einmal Widerstand, einmal reinspringen. Also, dass wir unterschiedliche Ansätze haben, wo der Körper immer wieder lernen muss und der Sportler auf diese Dinge zu reagieren. Sprich, dieser, wie heißt der Ansatz nochmal? Dieser vielfältige Trainingsansatz dort, damit wir dort, Volker, helf mal kurz, wie haben wir es mal genannt?
Differenzielles Lernen.
Ja, siehst du, differenzielles Lernen. Siehst du, wusste ich doch. Akademiker. Sofort sind wir dabei. Ja. Mit diesem Ansatz haben wir natürlich immer Möglichkeiten, dass der Sportler immer wieder andere Instrumente einsetzen muss, um mit diesen Werkzeugen quasi zu arbeiten. Also bei uns ist eben Sprinttraining nicht einmal nur einmal sprinten, sondern wir machen schon relativ viele Wiederholungen in verschiedensten Variationen. Und deshalb sind diese Dinge wie Power Rack und Stretch Cord und so eigentlich relativ normal. Was ich persönlich am besten finde immer, das sind natürlich diese Videogeschichten von Volker, weil das ermöglicht gleich den Sportler, selbst wenn er sprintet, mit diesem zeitlichen Verschub quasi, kann er danach nochmal schnell sehen, was er gemacht hat. Und wenn man dann eben sagt, achte auf deine rechte Hand, da guckt er schnell dahin und sieht dann eben sich 10 Sekunden später nochmal selbst kommen, wie seine rechte Hand vielleicht nicht so gut war, dann kann er also sofort erkennen, was wir meinen. So kann man die Dinge viel besser erklären und auf den Punkt bringen, als wenn ich dann einen großen Vortrag halte, warum gerade die rechte Hand und wie auch immer. Also das sind Dinge, die passen hier in Frankfurt einfach perfekt, muss ich tatsächlich sagen.
Okay. Jetzt haben wir viel über Chat geredet und du hast auch Maiko Koch mal kurz angesprochen, die ja beide 200 Meter Strecken als Zielstrecken haben. Bei Chat ist die 200 Delfin, bei Maiko sind es die 200 Meter Brust. Und wenn man sich deine Vita und deine bisherige Sportlerbetreuungs- oder Trainerkarriere anschaut, dann fallen die beiden Beispiele dort schon extrem aus dem Rahmen. Ne? Eine Alzheimer war sehr auf den Sprintstrecken unterwegs, eine Sandra Völker, Mike Foster sowieso, Van der Berg bis 100 Brust. Und auch jetzt aktuell mit einer Caroline Pilatsch über die 1500 Meter Rücken, einen Sebastian Pierre-Louis, der in Frankfurt in die nationale, internationale Sprintspitze will, über die 50 und 100 Meter Freistil. Und wenn ich da nochmal den Blick auf den Nachwuchs richte, auch eine Nika Steigerwald, zum Beispiel bei den 06er-Mädchen oder auch Pia Helly-Henning sind eher auf den kürzeren Strecken zu Hause. Ohne jetzt in Wortklauberei zu verfallen oder in ein definitorisches Klein-Klein, würdest du die 200 Meter dort noch mit in die gleiche Kiste werfen wie die 50 und 100 Meter Strecken oder ist das für dich inhaltlich schon weit auseinander?
Ist natürlich inhaltlich natürlich auch eine andere Herangehensweise. Die Prinzipien sind in meinen Augen ähnlich, weil auch hier eine hohe Geschwindigkeitskomponente gebraucht wird. Aber ich möchte dich ein bisschen korrigieren. Also zum Beispiel eine meiner olympischen Medaillen habe ich mit einer Sportlerin gewonnen, die 200 Meter Brust geschwommen hat. Und auch früher mit dem Heiko Hell oder auch anderen Sportlern, die auch durchaus im Langstreckenbereich sind. Ich glaube einfach, es gab eine Trennung jetzt zwischen Poolbereich und den Open Water Bereich. Das heißt, der reine Ausdauersport in meinen Augen ist in den Open Water Bereich abgedriftet. Und im Becken ist eben diese Geschwindigkeitsaufnahme, diese Fähigkeit, auch mit diesen hohen Belastungen umzugehen, ist dort tatsächlich schon viel oder noch viel, viel parater, als wir es eigentlich haben, wie früher. Ja, wenn ich mir alleine angucke, wie die heute 400 Meter Kraul schwimmen, die ersten und letzten 100, schwimmen sie locker unter 1,50. Auch die 200 Meter Brust werden um eine Minute angegangen. Das sind alles Zeiten, die vor einigen Jahren Spezialisten gerade gebracht haben auf den Strecken. Also ich glaube, die Schnelligkeitskomponente spielt mit Sicherheit bis 200 und 400 Meter eine wesentliche Rolle im internationalen Schwimmsport. Und ich glaube sogar, um hier wieder den Drive mal herzustellen, national wird das noch viel zu sehr differenziert. Da wird gesagt, ah, du bist Sprinter, du machst ja kurz, du bist im Langstein, also machst eben das. Ich glaube, dass im Beckenbereich das eben eher Richtung Geschwindigkeitsaufnahmen klar klassifiziert werden muss.
Ja, viele gute Gedanken. Ja, das gerade Richtung 200, 400 Meter, das ist richtig. Die 400 Meter haben sich extrem entwickelt, auf der Frauenseite, auf der Männerseite. Auch, dass da das viel, viel höheres Tempo, viel, viel weniger Taktiererei im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten. Zum Standort SG Frankfurt nochmal. Wenn ich dort in die Recherche eingehe, dann fällt relativ häufig in Artikeln über dein Engagement jetzt in Frankfurt geschrieben worden, dass du dort ein Pendant aufbauen wolltest, willst zur SG Hamburg damals aus deiner Anfangszeit. Und es hat die SG Hamburg, weil ich ja selber aus Hamburg komme, zumindest historisch insofern, waren damals die Stammvereine hier in Hamburg nicht so wahnsinnig begeistert von dieser Idee, weil sie immer Angst hatten, ihre Schwimmer, Schwimmerinnen, die sie entwickelt haben, an die SG Hamburg zu verlieren. Alles an Anführungsstrichen, ihre Schwimmerinnen und zu verlieren. Das ist ja in dem Sinne kein Verlieren. Ich sehe dort in Frankfurt ein ähnliches Potenzial fast, weil Frankfurt ja natürlich umgeben ist von starken Schwimmstandorten. Ja, es ist Wiesbaden, die selber Ambitionen haben. Es sind die Hofheimer, die einen starken Nachwuchs haben. Eschborn, Darmstadt, Gelnhausen. Wie arbeitet ihr dort zusammen? Wie seid ihr miteinander verknüpft, verbündet, um dort Qualitäten, auch Synergieeffekte zu schaffen?
Okay, ich glaube, da kann gleich der Volker noch was zu sagen. Nur vorweg, das, was ich mit der SG Hamburg, ich komme selbst aus Hamburg, weißt du ja, und ich bin selbst lange hier für Hamburg geschwommen. Ich meinte eigentlich in Hamburg mehr diese erfolgsorientierte Konstellation, die wir in Hamburg natürlich hatten, auch unter einem Trainer von Örjan Madsen, wo wir tatsächlich mehrere Jahre durchgehend die DMS gewonnen haben, wo wir die Staffeln gewonnen haben, wie wir wollten, wo wir, glaube ich, die Majorität sogar hatten bei Olympischen Spielen, was die Anzahl der Sportler betrifft. Dafür stand ja auch die SG Hamburg. Und die SG Hamburg, das war ja immer noch die Stammvereine, wo jeder seinen eigenen Verein hatte, aber dann sein Startrecht nur der SG Hamburg abgetreten hat. Aber wenn er dann wieder wieder zurückging, ist er wieder in seinen Stammverein zurückgegangen. Ist hier natürlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich, ich bezog mich mehr auf diese Konstellation, auf die ersten internationalen Ansätze, die wir in Hamburg hatten. Da sehe ich uns also sehr gut schon vertreten, und es ist eben nicht alles an Châtelet Clos, wenn wir fast, ich glaube, von 6 Staffeln 5 gewinnen können und davon 5 oder was mit deutschem Rekord gewonnen hätten. Einen haben wir leider nicht gewonnen. Das zeigt doch schon mal, dass wir eine recht gute Breite jetzt schon haben. Wir haben vielleicht noch nicht ganz die Spitze, aber wenn ich darüber sehe, wie viel Sportler, denn ein Konzept der SG Frankfurt ist ja auch, man muss nicht hier trainieren. Wir haben Sportler, die in Magdeburg sind, wir haben Sportler, die in Amerika sind, wir haben Sportler auch, die in Bochum stationiert sind. Wenn ich allein die Anzahl der Sportler mal sehe, die bei der Nationalmannschaft von Frankfurt quasi als Frankfurt repräsentieren, würde ich sagen, wir sind jetzt mittlerweile schon mit einer der stärksten Vereine in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir sehr gut unter Beweis stellen können bei der DMS. Also wir setzen mir sehr hohe Ziele. Aber natürlich ist es im regionalen Bereich immer so, dass sich ein Verein irgendwie durchsetzt, und ist ja im Fußball nicht anders. Gucke ich mir Bayern München an oder gucke mir den HSV an, gucke jetzt zweite Liga, aber immer, dass ein Verein natürlich dominierend ist in einem Bereich und die anderen Vereine sicherlich dann sich irgendwo anders einsortieren müssen und auch andere Schwerpunkte haben. Ich halte das aber ganz für eine ganz normale Geschichte, und auch nicht anders in Neckarsulm im Schwimmen, wo wir noch vielleicht einen größeren Ausländeranteil haben wie bei uns oder in Wiesbaden. Also das ist alles nicht neu. Die Frage ist, wie man damit jetzt umgeht. Ja, das sehe ich dazu.
Okay, ja, schönen vielen Dank für die Klarstellung bezüglich SG Hamburg, SG Frankfurt Vergleich, weil das hat nochmal zum Verständnis beigetragen. Volker, Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen.
Ja, das ist nicht alles ganz so einfach, ne? Das muss man ja ehrlich gesagt dazu sagen. Auch wenn ich eigentlich von einem dieser Vereine komme, der in der direkten Umgebung ist und jetzt hier in Frankfurt bin, ist es natürlich nicht ganz so einfach, das optimal zu koordinieren. Ja, wir haben aktuell auch einen Schüler vom Hofheimer SC, der bei uns in der Trainingsgruppe mittrainiert. Ja, der auch schon beachtliche Erfolge im Training erzielen konnte. Ja, und sich auch sehr, sehr gut macht. Das heißt, ja, gibt es schon eine Zusammenarbeit, kann man sagen, ja. Das andere ist alles ein bisschen schwieriger, weil ich kenne es so, dass wenn ich meine Sportler ein bisschen so entwickelt habe, beziehungsweise so weit vorangetrieben habe, dass ich sehen konnte, es kann jetzt nächsten Schritt geben, dann ist das in der Regel auch passiert. Ja, und der nächste Schritt, der ist dann, okay, ich gehe zu einem anderen Verein, wo ich eventuell mehr Möglichkeiten habe, oder ich gehe zu einem Verein, wo ich das Studium optimaler damit verbinden kann, weil es die Trainingsstrecken halt, beziehungsweise die Wege zwischen Training und so weiter viel einfacher sind. Ja, es ist hier in Hessen so ein bisschen so eine Struktur, wo das nicht ganz so einfach ist. Ja, weil es doch sehr viel Konkurrenz ist. Das ist das Zusammenmachen ist läuft eigentlich ganz gut aktuell, zumindest aus meiner Sicht, so wie ich das wahrnehme. Auch über vereinsübergreifende Kadergruppen, die funktionieren. In den Trainingsgruppen, die ich von der Schule habe, läuft das eigentlich auch sehr gut. Die Kinder kommen alle sehr, sehr gut miteinander klar. Die profitieren alle davon. Das heißt, es geht in die richtige Richtung aus meiner Sicht. Es ist aber noch nicht komplett überall so, wo die sagen, ja, klar, die SG Frankfurt, das sind jetzt die, wo ich unbedingt sagen möchte, komm, geh mal dahin, mach das mal. Die Gründe sind verschieden. Ja, also einerseits logischerweise haben wir jetzt für in 1,5 Jahren relativ viel bewegt. Es ist relativ viel nach vorne gegangen. Die angesprochenen Nachwuchssportler sind in große Schritte nach vorne gegangen, haben sich toll entwickelt, finde ich. Ja, und dann ist immer die Frage, wie kriegen wir das zusammen, dass man auch in der ganzen Region davon profitieren kann? Und das ist ein Gebilde, was sich entwickeln muss nach und nach. Ja, also das ist so sehr gewachsen, dass das nicht optimal miteinander verknüpft ist. Ja, dass man das erstmal wieder aufbrechen müsste, viel besser miteinander kommunizieren müsste, um dann auch die optimalen Fördermöglichkeiten für die einzelnen Sportler rauszuarbeiten. Ja, wäre wünschenswert, wenn wir das hinkriegen, aber ich glaube, das ist noch ein großer Weg, dass man da sagen kann, okay, welche Möglichkeit besteht für den Sportler, welche für den, welche für den? Wie kriegen wir den am weitesten im Sinne von, was kann der Sportler erreichen?
Ich finde es wichtig, dass die Sportler sich untereinander verstehen. Das passiert ja häufig, dass die Sportler untereinander wenig Kontaktschwierigkeiten haben und eigentlich ziemlich gut miteinander klarkommen, weil sie auch das gleiche Hobby teilen. Aber im Hintergrund eben so die ein oder andere Barrikade, der ein oder andere ja, Denkblockade mal aufgebrochen werden muss, um dort gemeinsam das große Ganze im Blick zu behalten. Ihr habt gerade schon angesprochen, beide ein bisschen anders, Volker über die Staffeln. Du hast auch gerade schon über die zweite Reihe gesprochen, dass eine gewisse Breite in der SG inzwischen gegeben ist und inzwischen da ist. Jetzt kennen wir alle die Spitzennamen, die Topnamen. Einige habe ich auch schon genannt. Habt ihr Aktive aus der zweiten Reihe und ohne jetzt Sportler zu diskreditieren zu wollen, aber habt ihr Sportler aus der zweiten Reihe, namentlich, die man für dieses nächste Jahr, für die nächsten 2 Jahre, 3 Jahre im Blick behalten sollte, die den nächsten Schritt machen könnten, die den Durchbruch schaffen könnten? Und wenn ja, in welcher Hinsicht, über welche Lage, Strecke?
Wir haben natürlich unter uns sind natürlich diverse Jugendmannschaften, Zweitmannschaften und so weiter in verschiedene Altersklassifizierungen, Kategorien. Da gibt es jedes Jahr Übergaben. Es wird also sowohl, wenn die Leute ein bestimmtes Alter eben erreichen oder wenn sie die Leistung erreichen, sprich diese Rudolfpunkte, so dass sie dann eben zu uns kommen oder auch in die jeweils unteren Mannschaften aufgestockt werden. Das ist also ein durchgängiges System, ist uns beiden auch sehr wichtig, Volker und mir, dass die Sportler spüren, es kann nach oben gehen, aber genauso kann es auch wieder nach unten gehen. Ja, das muss man auch mal fairerweise so sagen. Also wir versuchen schon, diesen Leistungsgedanken dort auch reinzubringen. Und dass die Sportler, natürlich will jeder unbedingt jetzt mit Chet Leclos schwimmen, aber allein aus organisatorischen Gründen mehrfach dargelegt, ist das fast gar nicht mehr möglich, weil in dem Moment, wo wir Leute wie Marco Koch haben, Chet Leclos und wie auch immer, wird die Trainingsgeschwindigkeit so hoch, dass man schon eine gewisse Minimumleistung bringen muss, um überhaupt in so einer Trainingsgruppe mit trainieren zu dürfen. Also insofern geht das schon mal nicht, aber eigentlich sehen wir das sehr gerne, dass die Sportler von unten hochgehen. Auch wir machen bestimmte, wie soll ich sagen, Testperioden, wo schon mal Sportler aus den Jugendgruppen hochgenommen werden, die mal ein, zwei, dreimal die Woche mittrainieren, dann gehen sie wieder runter, vielleicht in nicht ganz so relevanten Trainingstagen, sodass sie allein mal spüren, dass bei uns in der ersten Mannschaft doch ein höherer Druck da ist, ja, eine höhere Geschwindigkeit da ist, eine höhere Grundgeschwindigkeit da ist, dass man sich da mal reingucken kann, reinfummeln kann in den Bereich. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Sportler immer Ziele haben, wo sie eigentlich hinwollen. Auf einzelne Personen würde ich jetzt momentan nicht eingehen wollen. Vielleicht will der Volker noch das andere zu sagen, aber für mich wäre einfach nur wichtig, dass die Sportler diese Durchgängigkeit im System nach oben haben, aber trotzdem verstehen müssen, wir sind jetzt in dem entsprechenden Jugendteam, da kommt das Juniorenteam und da geht es immer weiter hoch, bis man entsprechend ganz oben ist. Ist im Fußball ja nichts anders oder in jeder Ballsportart, in Handball, Basketball, wo wir versuchen, dass die Top-Leute natürlich auch die Top-Bedingungen haben und die darunter müssen sich erstmal durchsetzen lernen.
Ja, vielleicht ergänzend dazu. Bei uns in der Mannschaft haben wir natürlich auch eine große Altersheterogenität. Ja, wir haben die Sportler wie Chet, Marco, Usama, die alle schon um die 30 sind. Ja, dann haben wir welche, die in dem mittleren Bereich von 22 bis 30 haben wir fast gar nicht. Ja, und dann haben wir einen Bereich, der so abdeckt, so um die 20 Jahre alt, Studienanfänger gerade so in dem Bereich. Und dann der Nachwuchs, der mit ab 16, der Jüngste ist gerade 15, also ab 16 bei uns ins Team reingestoßen ist. Und man muss schon sagen, dass dieser gerade dieser Jugendbereich, der sich natürlich auch von seinem Potenzial immer am weitesten, am schnellsten entwickeln kann, auch eine sehr gute Entwicklung hingelegt hat. Das muss man schon sagen, ja, sowohl technisch als auch von der Athletik. Wir haben Sportlerinnen mit extremer Physis, ja, das ist schon beeindruckend, wie sie sich entwickelt haben. Und da kommt jetzt wahrscheinlich dann demnächst auch der nächste Schritt, dass wir in der Schwimmgeschwindigkeit das, was wir in der Kurzbahn gezeigt haben, auch auf die Langbahn übertragen können. Ja, hat jetzt beim Meeting in Rotterdam noch nicht hundertprozentig geklappt. Ja, da hat man dann direkt gemerkt, oh, guck einer an, wir sind jetzt mehrfach in der Staffel ganz vorne gewesen und dann gehen wir mal auf den internationalen Bereich und dann sagt, scheiße, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ja, jetzt ist man da nicht mehr ganz so einfach, ganz so einfach ist natürlich falsch gesagt. Aber da ist man nicht mehr relativ schnell weit oben, sondern da kriegt man jetzt mal ruckzuck den 20. Platz reingesetzt, wenn man dann ein bisschen scheitert an den Zielen, die man sich vorher gesetzt hat. Ja, und das ist jetzt die Aufgabe unserer jüngeren Sportler, dass sie das adaptieren, dass sie merken, okay, es ist nicht ein Selbstläufer, sondern wir müssen jetzt weitergehen in die harte Arbeit, die wir vorher investiert haben. Ja, dass es eigentlich keine Möglichkeit gibt, im Trainingsprozess auch mal zu sagen, ja, lief ja jetzt so gut, jetzt können wir mal ein bisschen lockerer machen, wir sind jetzt schon so gut. Nee, das muss jetzt immer weitergehen. Ja, klar, gibt es eine Woche, zwei Wochen des Abschaltens. Ja, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt extrem wichtig, zu sagen, jetzt einen draufzusetzen und zu merken, ich bin auf einem Niveau gelandet, wo ich jetzt mit der nächsten Trainingsstufe beziehungsweise mit den nächsten Trainingsblöcken, die wir machen, die nächste Stufe erreichen kann und eigentlich auch muss, wenn ich im Leistungssport bestehen will. Ja.
Noch eine Frage habe ich noch zu euch und euren Trainerkarrieren, weil ich glaube, das ist etwas, was auch viele, viele betrifft und wo viele Fragezeichen haben. Volker, du hast gesagt, du bist ja jetzt schon, warst 21 Jahre in Hofheim, jetzt anderthalb Jahre in Frankfurt, also mindestens 23 Jahre dabei am Beckenrand bei Dirk. Bei dir ist es noch viel länger, auch mit deutlich mehr internationalen Höhepunkten gesegnet. Und das ist ja nicht immer einfach. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Sprinttraining hat sich gewandelt von den 90ern bis heute. Wie bleibt ihr dort bei den neuesten Erkenntnissen up to date? Woher holt ihr neues Wissen, neue Ideen, neue Kreativitäten? Was hält bei euch so diesen, was sorgt dafür, dass ihr nicht auf der Stelle stehen bleibt mit eurem Wissen, sondern dass ihr euch stetig auch weiterentwickelt? Wie macht ihr das?
Erstmal die Erkenntnis zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ja. Also das ist schon mal das Erste. Also ich selbst wieder in Frage stellen nach einem gewissen Zyklus und immer wieder versuchen zu überdenken, was war richtig, was war verkehrt, was hat die besten Leistungen gebracht. Er heißt ja nicht, dass was in Südafrika funktioniert, dass das eben auch in Frankfurt funktioniert zum Beispiel. Also habe ich auch die richtigen Leute dafür, reagieren sie entsprechend gut drauf. Nein, am Ende des Tages ist es einfach, man muss das eigene Handeln, was wir haben, natürlich, was auf dem Wissen beruht, das muss irgendwie immer wieder angepasst werden an die Realität. Das heißt, wir versuchen an, oder ich versuche eigentlich immer, selbst wenn ich an großen Wettkämpfen bin, ich fahre ja am Mittwoch, Donnerstag los dann nach Australien, auch dort sitze ich beim Einschwimmen und gucke mir an, was die Leute machen. Ich meine, ich kenne natürlich sehr viele Leute, ich bin auch in entsprechenden Gremien da drin und Trainerforen drin, man spricht natürlich sehr viel. Aber es geht eigentlich immer nur über Austausch. Und das ist das, was mir gegebenenfalls auch in Deutschland auffällt, dass es ein bisschen wenig ist, dass dort selbst Zeiten werden sehr leise nur angesagt, selbst in der Nationalmannschaft, weil man Angst hat, dass ein anderes Nationalmannschaftsmitglied hört, was da mit Zeiten gemacht wurden. Das sind alles Dinge, die kenne ich eigentlich nicht so. Kenne ich aus früheren Zeiten, aber habe ich schon gedacht, das gibt's schon gar nicht mehr. Aber eigentlich muss man mit wachen Augen eigentlich mal durchgehen und man darf eigentlich nie auf den Stand zurückbleiben. Also ich glaube zum Beispiel, dass mein Krafttraining, was ich den Leuten jetzt gebe, jetzt anders ist wie vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, dass Van der Burg ein anderes Training gemacht hat. Aber die Grundprinzipien, die Grundphilosophie, die Herangehensweise ist sicherlich eine ähnliche noch. Das heißt, man entwickelt sich eigentlich immer weiter, aber am Ende des Tages muss man sein Wissen entsprechend, seine Basis eben so setzen und sich dann immer nachjustieren, wo man eigentlich hin will.
Volker, bevor du sprichst, gerade die Frage, weil du gesagt hast, Van der Berg hat bestimmt ein anderes Krafttraining gemacht, als du heute machst. Was hast du damals gemacht, was du heute nicht mehr machen würdest, wo du vielleicht im Nachgang sagst, das war nicht...
Nein, zum Beispiel habe ich mit Van der Berg, das muss man auch sehen, der Van der Berg war ein Schwimmer, der kam über zu den 100 Metern über die ersten 25 Meter. Also das war ein extrem schneller Sportler, schnellkräftiger Athlet, der auch dann quasi über die 50 Meter, dann 60 Meter, 70 Meter. Wir haben die ersten 2, 3 Jahre, hat er so katastrophale 100 Meter Zeiten geschwommen, dass viele dachten, er würde da nie ankommen. Bis ich immer gesagt, oder ich habe eigentlich immer gesagt, warte mal, bis er mal bis 70 Meter durch, bis 80 Meter durchhält. Also das war ein ganz spezieller Sport. Bei ihm habe ich tatsächlich noch wesentlich weniger geschwommen, als ich mit den Leuten heute schwimme. Also ein Sprinter heute schon ein bisschen mehr, weil aber auch heute die Situation ein bisschen anders ist. Früher haben wir nicht ganz so viele Wettkämpfe gehabt wie heute. Heute sind die Zyklen ein bisschen kürzer. Die Trainingszyklen, also deutlich kürzer, glaube ich, die ich heute mit den Leuten durchgehe, weil man muss ja nur jetzt für die Top-Leute, wie häufig jetzt ein wichtiger Wettkampf kommt, das ist ja alle anderthalb Monate haben wir Wettkampf. Und da wir auch eine Reihe von Profisportlern dabei haben, sind auch die natürlich immer gezwungen, einigermaßen Leistung abzurufen. Und es geht ja. Früher sagte man, das geht überhaupt nicht. Wettkämpfe ist nicht das Maß aller Dinge. Wenn ich dann nochmal das IRT zitieren darf und auch Kraft in das Maß aller Dinge. Heute ist es eine unbewiesene, aber eigentlich eine akzeptierte Wahrheit, dass über die Wettkämpfe man auch schnell wird. Sonst würden die Leute ja nicht die ISL geschwommen sein und trotz alledem noch Weltrekorde schwimmen danach. Also insofern hat sich die Sichtweise ein bisschen geändert und damit natürlich auch angepasst das Training. Ja, man schwimmt technisch ein bisschen anders, man schwimmt das Brustschwimmen technisch ein bisschen anders, Schmetterling mit dem Tauchen, also muss man das im Training anpassen. Also es gibt verschiedene Dinge, die wir früher nicht so gemacht haben, die wir jetzt ändern, aber das ist normal, das ist eine ganz normale Geschichte. Nur das, was Sie von vorne nochmal sagten, das ist mir nochmal wirklich ganz wichtig, die Sportler müssen diese Härte erlernen, die tatsächlich international anders ist wie im nationalen Bereich. Und nur dann, wir können das 10-mal den Leuten sagen, aber wenn das nicht angenommen wird, dann kann man mit den besten Programmen ankommen, dann werden wir nicht mehr weiterkommen. Weil es ist schon ein signifikanter Unterschied, wenn ich, ob ich die Serie so mache oder doch entsprechend anders auch absolviere und entsprechend mit mehr Engagement sie absolviere. Und ich kann mich auch einen Sportler, den Alexander Dahle-Ohren, den 100-Brustschwimmer, der leider verstorben wäre, schon der Vorgänger von Cameron van der Berg, der hat zum Beispiel, der hat sich gefreut im Training, wenn er bei uns war, und der sagte, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich tot und jetzt mache ich nochmal 2 extra drauf. Also der hat sich bewusst in diesen roten Bereich, hat er sich bewusst reingeschoben und dann begann bei ihm das Training. Und das ist mir bei vielen unserer Sportler eben noch zu wenig. Die sterben eher in Schönheit, als dass sie wirklich diese Liebe zum Sport, diese Liebe zur Belastung, dass sie die ausleben. Und das musst du ausleben und das musst du auch genießen. Ansonsten wirst du nicht ganz vorne durchkommen. Und auch der Van der Berg, der Cameron konnte das auch. Also wenn das zur Sache ging, dann war der eigentlich immer da und hat auch tatsächlich diese Wettkämpfe und diese Herausforderungen immer wieder angenommen. Wenn ich in Frankfurt sagen würde, ihr könnt einmal 100 Meter volle Pulle schwimmen oder ein 5000 Meter Programm locker lang schwimmen, dann wäre der Van der Berg der Erste gewesen, alles klar, schon 100 Meter eine Minute. Nur damit er, also um zu zeigen, dass er es kann. Ich bin ziemlich sicher, wir würden hier noch in Deutschland, speziell in Frankfurt, eine große Mehrzahl von Leuten haben, ist schon lieber ein 5000 Meter Programm locker durch. Daran sieht man schon da gibt es eine Herangehensweise. Es ist eine ganz andere Herangehensweise an die Leistung. Und das ist das Wichtige, was wir den Leuten mitbringen müssen.
Ich glaube, gutes Beispiel für dieses Lernen durch Wettkämpfe oder Wettkampfhäufigkeiten war letztes Jahr ja auch in der Weltcup-Saison, als Kyle Chalmers sich sukzessive von Weltcup-Station zu Weltcup-Station bis zum Weltrekord hochgearbeitet hat. Hier mal die Wände verfeinert, dort einen Kick mehr gemacht, dort eine Kleinigkeit dazugelernt und dann am Ende kulminierte das eben in diesem Weltrekord schwimmen, ich glaube in Doha war das, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Und wenn ich jetzt einhaken darf und wenn ich mir jetzt aber die Vorgaben angucke, wie wir uns auch qualifizieren, wie die sportlich qualifizieren sollen, wie Top-Wettkämpfe, wann sie die Wettkämpfe machen sollen, ist das natürlich eine andere Geschichte, die vom DSV vorgegeben wird, als das, was lange von uns schon gelebt wird. Also da qualifiziert man sich offensichtlich ja im Sommer bei den Finals für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr. Das sind alles Dinge, die man vielleicht mal anders in anderen Zeiten diskutieren kann. Aber wie gesagt, was du gerade sagtest, da stehe ich hundertprozentig hinter und ich weiß, Volker steht da auch dahinter. Wir trainieren für den Wettkampf. Der Wettkampf ist das, was wir haben wollen. Das ist nicht Mittel zum Zweck, sondern Mittel zum Zweck ist nur das Training. Wir wollen beim Wettkampf, wollen wir Erster werden, wir wollen quasi uns das holen, was wir uns vorher verdient haben. So, und das ist quasi das, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist aber nicht überall in Deutschland so, ja, muss man auch mal so sagen. Bei vielen, in vielen Gruppen, vielen Vereinen wird das Training über alles gestellt. Das, glaube ich, ist nicht notwendigerweise, zumindest das, wie ich das sehe.
Ja, die Frage auch an dich nochmal. In den letzten 23 Jahren, wie bleibst du up to date? Was sind deine Quellen, deine Ways of Working, die du dort anwendest?
Ja, wie gesagt, Gespräche, zugucken, zuschauen, Entwicklungen angucken und eben das machen, was ein Trainer ausmacht. Ich sitze eben nicht, und genau wie folgt, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir sitzen eben nicht da an einem Schreibtisch und hauen in den Computer irgendwelche Zeiten rein, Zwischenzeiten rein, die die Sportler in irgendeiner Serie schwimmen, sondern versuchen zu coachen. Wir versuchen mit offenen Augen zum Wettkampf zu gehen und das Gute mitzunehmen. Wie gesagt, das ist das, worauf es ankommt. Das Fingerspitzengefühl, das etwas ein Trainer entwickeln muss. Und das ist eben nicht nur die Summe der Trainingsinhalts, Abarbeiten des Trainings, sondern das ist eben dieser Touch mehr, der zum Erfolg führt. Und nur mit diesem Touch mehr, wie gesagt, mit dem Auge mehr, was man im Ohr mehr, was man geöffnet hat und zuguckt, wird man auch weiterkommen. So mache ich das zumindest.
Okay, dann der letzte Punkt, bevor wir dann zum Ende kommen. Vielen Dank schon mal für eure Zeit. Jetzt haben wir ganz viel übers Schwimmen geredet, über Training, über Organisation. SG Frankfurt, wie sieht dort die Struktur aus? Was macht ihr? Was sind eure Philosophien? Wie seid ihr am Beckenrand als Trainer? Jetzt gibt es ja aber auch noch einen sehr kleinen Teil abseits des Beckens, wo es nicht um Schwimmen gehen soll. Was macht ihr da, wenn ihr mal nicht, wenn ihr abschalten wollt, wenn ihr Pause braucht, wenn ihr den Kopf freikriegen wollt?
Volker, was machst du?
Welche Zeit, könnte man jetzt fragen?
Zwischen
Ja,
20 und
also ich
21
meine,
Uhr.
im Endeffekt, es gibt Tage, da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ja, Schule, dann komme ich nach Hause. Also, was heißt Schule? Schule, Training, Unterricht, Schultraining, eine Stunde Pause, ein paar Sachen vorbereiten für den nächsten Tag im Unterricht oder Korrekturen, dann geht es ins Training. Athletiktraining, Wassertraining, dann gibt es so Tage, da bin ich wirklich von morgens um 6 bis abends um 20 Uhr, 22, 21 Uhr unterwegs. Ja, da ist nicht mehr viel mit, was mache ich nebenbei? Ich komme nach Hause, esse eine Kleinigkeit und setze mich vor den Fernseher und gehe direkt ins Bett eigentlich dann danach. Ja, also ist so ein bisschen abschalten. Ansonsten versuche ich natürlich, was heißt natürlich, ich versuche die Zeit, die es gibt, auch mit der Familie zu verbringen, dann abzulenken. Ja, ich merke selbst, dass es für mich aktuell ein bisschen schwierig wird. Das bräuchte ich viel mehr machen. Ich habe jahrelang selbst Sport gemacht. Ja, und habe eigentlich mit dem Beginn von Corona, als dann auch meine, sagen wir mal, Hobby-Sportart, die ich noch gemacht habe, Basketball spielen, das Training da auch dann eingestellt wurde, habe ich meine sportliche Tätigkeit eigentlich auch fast eingestellt. Ja, nicht aus Faulheit, sondern einfach, weil es dann in manchen Dingen überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ja, wäre es natürlich wichtig, dass ich da wieder reinkomme. Ja, aber auch vielleicht noch ergänzend dazu, weil wir das eben gerade auch vom Thema hatten. Ich versuche relativ viel, auch wenn es um Lernen geht, mir daraus zu ziehen, was habe ich denn als Basketballer gemacht? Ich habe auch noch Volleyball gespielt. Was habe ich als Volleyballer gemacht? Was habe ich als Schwimmer gemacht? Und was machen aktuell auch Basketballer und Volleyballer teilweise im Training? Und da geht es dann vielleicht auch um Vorbereitung für Wettkämpfe etc. Ne? Wie sehr sollte eine Belastung gesetzt werden, bevor ich einen Wettkampf schwimme? Ja, die meisten sagen, ich muss mich ja komplett ausruhen. Ich schwimme 100 Meter locker und dann ist alles gut. Aber auch da im Nachhinein immer mehr festgestellt, es macht deutlich Sinn, den Körper da auf Vollgas zu bringen, den wirklich auf volle Touren zu bringen. Hat man jetzt am Wochenende nochmal gesehen, Arno Kaminga, der sitzt da im Trainingsanzug, zweiten Trainingsanzug drüber und macht sich an Gummiseilen fertig und an Medizinbällen und geht dann ins Wasser. Ja, und ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr rausziehen. Also das ist jetzt noch eine kleine Ergänzung dazu, dass man da viel mehr rausholen kann, wenn man das Einschwimmen und das Vorbereiten auf den Wettkampf, auch das Mentale dazu durch solche Serien noch viel mehr intensivieren kann, dass man weiß, ich bin jetzt da, wo ich sein muss. Ja. Und dann Rückkehr, was mache ich nebenbei noch? Also wie gesagt, ich versuche Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja, die wenige Zeit, die eigentlich übrig bleibt, versuche ich mit der Familie zu verbringen. Versuche da ein bisschen runterzukommen, Entspannung zu finden, mich daran zu freuen, dass meine Kinder auch Sport treiben. Ja, und mir manchmal auf den Keks gehen, aber andererseits auch wieder total lieb und nett sind. Das ist so das, was das Ergänzende zu dem ganzen Schule und Trainerdasein ist.
Und bei mir ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil Ich meine, mein Lebensmittelpunkt ist natürlich immer noch, meine Familie lebt in Österreich. Meine Frau selber war selber im Schwimmsport tätig, ist immer noch im Schwimmsport tätig. Sie ist Generalsekretärin des slowakischen Schwimmverbandes und Sportdirektorin, war aber selber bei Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften so. Sport ist immer noch ein zentrales, oder ist das zentrale Element in meinem Leben, da ich immer dann so zwischen 2, 3 Wochen im Schnitt dann hier bin. Dann wieder 3, 4, 5 Tage zu Hause bin. Hier ist einfach, hier lebe ich quasi am Stützpunkt, fall dann in den Kraftraum, beziehungsweise gehe 100 Meter, bin in der Schwimmhalle, mehr mache ich dann auch nicht, und mache einen eigenen Sport. Und wenn ich dann mal zu Hause bin, ist natürlich auch schön, dass ich mal auch mit der Familie zusammen sein kann. Aber das ist tatsächlich schon eine Mehrbelastung, die nicht nach der oder so. Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, das durchzuhalten, wenn meine Familie nicht so das Verständnis hätte und aus dem Sport selber gekommen ist. Also mein älterer Sohn macht Amateurboxen, mein jüngerer Sohn macht jetzt gerade Abitur, aber alle, wir sind diesem Sport unterstellt. Mein Schwiegervater war selber Nationaltrainer in der Tschechoslowakei. Also wir wissen genau, was Sport ist, und das leitet eben mein Leben und damit auch unser Leben. Das heißt, wir konnten tatsächlich, ich konnte mein Hobby, wenn man so will, zum Beruf machen. Aber ich versuche halt auch selbst jeden Tag zu trainieren, zumindest so mal eine halbe Stunde, 45 Minuten entweder Lauf- oder Krafttraining zu machen. Und versuche, weil ich auch das Gefühl behalten möchte, ja, tatsächlich, ich möchte das Gefühl behalten für den Sport selber, damit ich auch die richtigen Hinweise geben kann. Aber ansonsten, wenn ich jetzt hier in Frankfurt bin, ist das nicht so aufregend bei mir, sondern es ist eher überschaubar.
Ja, guter Punkt mit dem selber den Bezug zum Sport beibehalten ist, glaube ich, können
Ja.
auch viele, viele nachempfinden aus ihrer eigenen Erfahrung, fängt man ja
Es
erstmal
ist
an und so.
elementar wichtig. Also, Volker hat es gerade gesagt, aber ich versuche ihn auch schon zu motivieren. Wenn ich jeden zweiten Tag laufen gehe oder so oder Radfahren gehe, dann weiß ich auch, heute ist ein guter Tag tatsächlich. Und es gibt Tage, die laufen nicht gut. Und ich kann das nachvollziehen, wenn die Sportler merken, oh, heute habe ich keinen guten Tag, ändern wir sofort das Programm wie dargelegt, aber immerhin. Man hat so ein bisschen so den Finger ein bisschen so immer auf der Wunde, wollte ich was sagen. Man spürt genau, man weiß, was man machen muss, was man den Leuten zutrauen kann, weil man weiß, was noch was Schmerzen sind, was tatsächlich, was Training eigentlich ausmacht, was Sport ausmacht. Es eben nicht immer nur in einem Wohlfühlbereich sein, sondern auch mal in Extrembereiche reinkommen. Und nur wenn wir das hinkriegen, diese Extrembereiche, werden wir auch extrem erfolgreich werden.
Das waren sehr schöne Schlussworte. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Wünsche viel Erfolg bei den kommenden Höhepunkten, entweder in Australien oder wo auch immer die dann sein mögen für den kommenden Verlauf. Und freue mich darauf, die weitere Entwicklung in Frankfurt von euch, von euren Sportlerinnen und Sportlern zu beobachten und zu begleiten. Vielen Dank und alles Gute euch.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht, André. Danke.
Danke dir.